Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Am Anfang dieses Features wird explizit eine Fehlgeburt geschildert. Wenn dieses Thema Sie besonders belastet, haben Sie die Möglichkeit, bei Minute 3 und 25 Sekunden weiterzuhören.
Zuerst sind da die zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest. Und dann Überraschung, vielleicht Schock, sehr oft Freude. Da entsteht neues Leben. Das zu begreifen, kann eine Weile dauern. Aber sobald eine Frau sich für das Austragen ihres Kindes entschieden hat, kommt der Moment, an dem sie anfängt, sich die Geburt auszumalen. Und dann stellt sie sich das Ende ihrer Schwangerschaft fast unweigerlich so vor.
Dieses Gefühl der Einsamkeit, jetzt passiert mir sowas Krasses, so eine Katastrophe.
Da ist die theoretische Idee, wir kriegen jetzt ein Kind oder das zweite oder dritte Kind und dann heißt es plötzlich, nee, kriegen wir jetzt nicht.
Indem wir nie darüber sprechen, weder in der Schule, noch in der Gesellschaft, noch in den ersten 12 Wochen. Dieses große Schweigen führt ja dazu, dass dann eben Frauen das Gefühl haben, das passiert nur ihnen und ist ein katastrophaler Einzelfall.
Das verlorene Kind. Fehlgeburten und was sie für Frauen bedeuten. Von Olga Herschel.
Februar 2021. Die Journalistin Eva Lindner ist in der 16. Woche schwanger. Ein Wunschkind. Die Schwangerschaft verläuft unauffällig. Als die heute 40-Jährige und ihr Mann von einem Abendessen mit Freunden nach Hause kommen, entdeckt sie etwas Blut in ihrer Unterhose. Die Mutter eines 3-jährigen Mädchens ist beunruhigt. Andererseits heißt es nicht, dass so etwas vorkommen kann? Das Ehepaar beschließt abzuwarten und legt sich schlafen.
Und ein paar Stunden später bin ich aufgewacht, weil Wasser aus mir rausgekommen ist, also die Fruchtblase geplatzt ist. Und ich wusste das sofort, dass das so war und dass ich mein Kind verliere, weil ich bei meiner ersten Tochter auch das erlebt habe, aber zu einem Zeitpunkt, wo dann einfach danach ein gesundes Kind auf die Welt gekommen ist.
Eva Lindner und ihr Mann schaffen es gerade noch, die Tür zum Kinderzimmer ihrer schlafenden Tochter zu schließen.
Hab dann sehr schnell Krämpfe, Schmerzen bekommen, bin ins Badezimmer gelaufen und dann sind Gewebestücke aus mir rausgekommen, Blut.
Beim Anblick des Blutes wird Eva Lindners Mann ohnmächtig.
Das habe ich in dem Moment auch gar nicht realisiert, weil ich natürlich so mit den eigenen Schmerzen zu kämpfen hatte. Er lag dann auf dem Rücken und war auch nicht mehr ansprechbar. Und irgendwann habe ich ihn angeschrien, dass er mir jetzt helfen muss.
Das Paar ruft die Hebamme an, die die werdende Mutter bereits betreut.
Sie hat sofort gewusst, was gerade passiert und hat mich dann angeleitet dazu, dass wir jetzt dieses Kind aus mir rausholen müssen, dass mein Mann mir helfen soll. Und nach dieser Anleitung haben wir das Kind rausgeholt, das tot war.
Noch immer scheitert die moderne Medizin daran, die genaue Häufigkeit von Fehlgeburten in Deutschland zu erfassen. Hierzulande sind Fehlgeburten erst meldepflichtig, wenn das Kind ein Gewicht von mindestens 500 Gramm erlangt oder die Schwangerschaft die 24. Woche erreicht. Das Recht und die Medizin sprechen dann von einer Totgeburt. Betroffene Eltern und Initiativen nennen es lieber Sternenkind oder stille Geburt. Zählt man stille Geburten bzw. Fehlgeburten vor der 24. Schwangerschaftswoche zusammen, kommen internationale Statistiken und Schätzungen des Berufsverbands der Frauenärzte immer wieder zu einer ähnlichen Zahl. Rund jede dritte Frau erleidet mindestens eine Fehlgeburt in ihrem Leben. Statistisch gesehen kennen wir also alle mindestens eine Betroffene.
Ich hatte keine Freundin, die das erlebt hatte. Heute rückblickend weiß ich, das war nur scheinbar so, denn ich kannte auch damals schon sehr viele Frauen. Ich wusste nur nicht davon, weil sie es mir nicht erzählt haben, weil sie eben meistens nicht viel darüber sprechen.
Die meisten werdenden Eltern wissen um die relativ hohe Häufigkeit von Fehlgeburten in den ersten Wochen. Deswegen warten viele bis zum Ende des dritten Monats, ehe sie ihrem Umfeld von der Schwangerschaft erzählen. Spätestens danach blenden viele Eltern das Risiko Fehlgeburt einfach aus. Zu Recht. Schließlich müssen sie sich auf eine Zukunft mit Kind vorbereiten. Aber wenn sie und mit ihnen die Gesellschaft das Thema Fehlgeburt ausblenden, leidet die medizinische Versorgung im Notfall mit verheerenden Folgen. Nur wenige Wochen, nachdem Eva Lindner ihr Kind verliert, veröffentlicht das hochrangige medizinische Fachjournal The Lancet eine Studienserie zum Thema Fehlgeburten weltweit. Normalerweise schreiben die Fachleute solche wissenschaftlichen Texte nüchtern und sachlich abwägend. Der Ton der Veröffentlichung Miscarriage, Worldwide Reform is Needed ist jedoch ungewöhnlich scharf und alarmierend.
Viel zu lange wurden Fehlgeburten heruntergespielt und abgetan. Der Mangel an medizinischem Fortschritt sollte uns schockieren. Stattdessen herrscht ein allgegenwärtiges Hinnehmen von Leid. Nicht alle Fehlgeburten können vermieden werden, doch die gemeine Schlussfolgerung, dass Fehlgeburten, ähnlich anderen gynäkologischen Leiden wie Menstruationsbeschwerden oder Wechseljahre, mit minimaler medizinischer Begleitung behandelt werden sollten, ist ideologisch und nicht evidenzbasiert. Diese Reihe soll die Forschungsgemeinschaft, Medizinerinnen und politische Entscheidungsträger aufwecken. Die Zeiten, in denen Frauen aufgefordert wurden, es einfach noch einmal zu versuchen, sind vorbei.
Nora Sass ist ausgebildete Hebamme und niedergelassene Gynäkologin. Durch ihr Engagement in Vereinen wie Doctors for Choice erlebt sie regelmäßig, wie schlecht Frauen in Deutschland immer noch versorgt sind, wenn es zu einer Fehlgeburt kommt.
Leider gibt es mehr blinde Landschaft als blinde Flecken, würde ich sagen.
Eine Fehlgeburt beginnt nicht immer mit einer starken Blutung, wie es bei Eva Lindner der Fall war. Bei einer sogenannten verhaltenen Fehlgeburt stirbt das Kind im Mutterleib, ohne dass die Mütter es direkt mitkriegen. In diesen Fällen müssen dann die Ärztinnen und Ärzte die schlechte Nachricht überbringen.
Dann gehe ich aus dem Setting des Ultraschalls raus. Und dann drehe ich mich um, schaue die Frau an, aber dann auch gleich den Mann mit an oder die Partnerin. Schaue beide an und sage dann, das ist nicht mehr in Ordnung. Oder ich sehe keinen Herzschlag. Dem muss man auch gewachsen sein als professionelle Person. Für die jeweilige Frau oder das Paar, was betroffen ist, ist das ja ein absoluter Schockmoment. Und dann sitzen wir einfach erstmal da und dann warte ich auf Fragen, die kommen.
Einfach da sitzen und auf Fragen warten. Diese Art der Zuwendung erfahren viele Frauen mit einer Fehlgeburt in deutschen Praxen oft nicht. Noch immer bieten viele Ärztinnen und Ärzte hierzulande auffallend oft einen operativen Eingriff an. Das tote Kind soll per Ausschabung entfernt werden. Häufiger als in anderen EU-Ländern und häufiger als nötig. Vermeintlich soll so das Problem schnell gelöst werden. Viele Frauen fühlen sich durch diese Operation aber oft überrumpelt und erleben einen starken Kontrollverlust. Vor allem aber werden sie selten über Alternativen aufgeklärt. Laut Nora Sass sei dieses Vorgehen lange nicht mehr zeitgemäß. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche ist die sogenannte selbstbestimmte Fehlgeburt international anerkannt und empfohlen.
Das heißt, dass die Frau oder das Paar das Recht hat, jetzt gut informiert zu werden, dass es nämlich drei Optionen hat über das weitere Vorgehen, dass vor allem die wichtigste Message ist, es ist Zeit, das sacken zu lassen.
Frauen hätten einen Anspruch auf weitere Termine, erklärt Nora Sass weiter, um zu überlegen, welcher Weg für sie der beste sei. Beim sogenannten aktiven Zuwarten überlässt man der Natur ihren Lauf. In rund 60% der Fälle kommt es dann von selbst zu einer Blutung und zum Abgang des Embryos.
Die zweite Möglichkeit ist, dass das medikamentös begleitet wird. Das ist ein Prostaglandin, Misoprostol, was die Frauen kriegen können, was man sich vaginal einführt und wo es dann zum Zusammenziehen der Gebärmutter und Weichwerden des Gebärmutterhalses führt und dann dadurch die Fehlgeburt ausgelöst wird.
Der Vorteil an der medikamentösen Begleitung ist, dass der Eintritt der Fehlgeburt dann etwas planbarer wird. Die dritte Möglichkeit ist eine Saugkuretage.
Wo eben das Schwangerschaftsgewebe abgesaugt wird. Der Grund ist, warum das heute als Standard eigentlich gilt, ist, dass es gewebeschonender ist, was auch wichtig ist für weitere Schwangerschaften. Und diese drei Optionen sind wichtig, in Ruhe darzulegen.
Doch nicht alle Kliniken und Praxen sind mit den notwendigen Geräten für eine Saugkuretage ausgestattet. Häufig wird daher noch die klassische Ausschabung mit stumpfen Löffelinstrumenten praktiziert. Obwohl bekannt ist, dass dies zu Verletzungen der Gebärmutterschleimhaut führen kann, was wiederum die Chance auf eine Folgeschwangerschaft senkt. Die von Nora Sass beschriebenen drei Optionen sind vielerorts leider nur theoretische Möglichkeiten. Denn es gibt für Frauen keinen flächendeckenden Zugang zu solch einer selbstbestimmten Fehlgeburt. Auch dass sie Anspruch auf eine Betreuung durch eine Hebamme und einen Rückbildungskurs haben, wüssten viele Frauen nicht. Dazu kommt erschwerend, seit 2021 mangelt es beispielsweise am Medikament Misoprostol, das unter dem Handelsnamen Zytotec bekannt ist.
Also es gibt keinerlei Abrechnungsmöglichkeiten, auch wenn wir das Zytotec einsetzen, das müssen wir privat anschaffen, privat kaufen.
Gynäkologische Praxen bestellen das Medikament auf eigene Kosten und begleiten so die selbstbestimmten Fehlgeburten, ohne für die ärztliche Beratung und die medizinischen Kontrolltermine entlohnt werden zu können. Denn eine nicht chirurgische Begleitung einer Fehlgeburt sieht das Vergütungssystem für Kassenärzte nicht vor. Dadurch haben sich im System Fehlanreize für den operativen Eingriff entwickelt. Entscheidet sich die Patientin gegen die Kürtage, können niedergelassene Gynäkologinnen pro Quartal und Schwangere lediglich die Pauschale zur Betreuung einer Schwangeren abrechnen. Und das auch nur, wenn sie sie zuvor noch als tatsächlich Schwangere betreut haben und die Pauschale nicht bereits von einem Vorbehandler abgerechnet wurde.
Da muss man erklären, ja, wir können das machen, aber Sie müssen einfach wissen, wir können da fast nichts für abrechnen. Da tun sich Abgründe auf.
Ein weiterer Grund, warum selbstbestimmte Fehlgeburten in Deutschland noch keine Selbstverständlichkeit sind, ist der Mangel an konkreten medizinischen Vorgaben. Wie genau die Fachleute eine Fehlgeburt begleiten, entscheiden sie daher in der Regel selbst.
Aber es muss auch dann in den Leitlinien erst auch eingepflegt sein. Ja, das ist auch wichtig.
Leitlinien sind evidenzbasierte Handlungsempfehlungen. Medizinerinnen orientieren sich daran. In Einzelfällen dürfen sie aber auch davon abweichen, denn Leitlinien sind nicht verbindlich. Erst ab dem dritten Schwangerschaftsverlust greift die Leitlinie zum sogenannten habituellen Abort, also einer Neigung zu Fehlgeburten. Nur dann werden weitere Untersuchungen empfohlen, die körperliche Ursachen ausschließen sollen. Weil es zu einer einzelnen Fehlgeburt keine Empfehlungen gibt, handhaben Ärztinnen und Ärzte die Betreuung und Diagnostik durchaus unterschiedlich. Ein Dilemma für die betroffenen Frauen, denn so ist es Glückssache, was sie erleben.
Ich selbst biete das schon nach der zweiten Fehlgeburt an, weil ich das für wesentlich sinnvoller halte. Fehlgeburten sind ein Stück schicksalshaft, wo auch wichtig ist, mit den Frauen das halt zu besprechen, dass keine Schuld besteht. Und es gibt aber Ursachen, die sich gut vorbeugen lassen, für eine nächste Fehlgeburt zu verhindern.
Schicksalshaft und mit rund 60-80% der häufigste Grund für eine Fehlgeburt sind Schäden am Erbgut, die bei der Verschmelzung der Eizelle mit dem Spermium oder der anschließenden Zellteilung entstehen. Es gibt jedoch eine Reihe behebbarer Ursachen für Fehlgeburten. Beispielsweise Verklebungen am Eileiter oder Gerinnungsstörungen im mütterlichen Blut. Wenn man diese frühzeitig entdeckt, erspart man der Frau im besten Fall weiteres Leid. Das Fehlen konkreter Vorgaben für das medizinische Personal macht sich nicht nur in der akuten körperlichen Versorgung der Frauen bemerkbar. Das, was danach kommt, empfinden die meisten Betroffenen als den belastendsten Teil. In der Lancet-Studie von 2021 heißt es:
Fehlgeburten haben sowohl körperliche Folgen wie Blutungen oder Entzündungen als auch psychische. Frauen haben nach einer Fehlgeburt ein erhöhtes Risiko, eine Angststörung, Depression oder eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Sogar das Suizidrisiko nimmt zu.
Sehr oft weiß das medizinische Personal nicht, wie potenziell traumatisch eine Fehlgeburt für Frauen ist. So hat es auch Eva Lindner erlebt. Wegen des starken Blutverlustes muss sie in einer Klinik behandelt werden. Sie braucht außerdem einen kurzen Eingriff, der Plazentareste aus der Gebärmutter entfernt.
Ich habe geweint und geschluchzt und die ganze Zeit gerufen, mein Baby, mein Baby. Wir haben auf den Einlass in den OP gewartet und die Pflegerinnen und der Anästhesist war da und die haben dann neben meinem Bett gescherzt und das war für mich, ich habe mich gefühlt wie in so einer Parallelwelt. Ich liege da und verliere mein Kind, habe das Gefühl, wie ich bin selbst irgendwie gar nicht mehr da oder am Leben und neben mir machen Leute und tun irgendwie so, als wäre nichts.
Selten geschehen unbedachte Äußerungen aus Böswilligkeit. Doch auch vermeintlich gut gemeintes kann in solch einer Ausnahmesituation eher traurig machen.
Dann kam eine, die hat mir dann die Hand auf die Schulter gelegt und meinte, beim nächsten Mal klappt es ganz bestimmt. Und das war für mich in diesem Moment einfach so brutal und verletzend, weil das allerletzte, woran ich gedacht habe, war, dass es eine nächste Schwangerschaft geben könnte. Ich habe natürlich nur an dieses Kind gedacht, dass ich wollte, dass mein Kind war und dass ich es in dem Moment verloren hatte.
Es klingt vielleicht wie eine Ausnahme, ist jedoch eher symptomatisch für die Versorgung in der Gynäkologie, die das Leid von Frauen nicht ernst nimmt, so Kritikerin. Dabei wären Situationen, wie Eva Lindner sie in der Klinik erlebt hatte, vergleichsweise leicht zu vermeiden. Einfühlsamkeit kann man trainieren. In vielen Bereichen der Medizin, in der Krebsmedizin etwa, ist es Standard, dass das medizinische Personal lernt, behutsam mit den Patientinnen und Patienten umzugehen. Leider gilt das für die Frauenheilkunde noch nicht als ebenso verbindlich in der Ausbildung. Auch das einer der Gründe, warum Eva Lindner beschließt, ein persönliches Sachbuch zu schreiben, damit Betroffene gesehen werden und um endlich Veränderungen anzustoßen.
Das habe ich auch in meinen Recherchen, auch in den Interviews, die ich mit ExpertInnen geführt habe, erfahren, dass es wirklich daran mangelt, dass das medizinische Personal darin geschult wird, betroffenen Frauen und Familien empathisch zu begegnen, um dieses Verständnis aufzubringen und damit die Frauen und die Familien sich einfach gesehen fühlen in ihrem Schmerz.
Doch selbst wenn Medizinerinnen und Mediziner, Hebammen wie auch Pflegerinnen und Pfleger Trost und Zuwendung spenden wollen, brauchen sie etwas, das es immer seltener gibt. Zeit. Die fehlt vielen in einem überlasteten Gesundheitswesen. Eine psychologische Betreuung während einer Klinikbehandlung ist in der Vergütung nicht standardmäßig vorgesehen. Ein Grund, warum im Krankenhaus oft ein Seelsorger die Eltern nach einer Fehlgeburt besucht.
Der Pfarrer war sozusagen der Einzige, der da sein konnte für uns in diesem Moment. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und das war am Ende eine wirklich wichtige und gute Entscheidung, weil natürlich hätte ich auch gerne länger mit der Ärztin gesprochen, aber sie hatte keine Zeit. Und der Pfarrer hat bestimmt 2 Stunden mit uns verbracht und mit uns gesprochen, alle unsere Fragen beantwortet und sich auch erstmal einfach angehört, was in den letzten 12 Stunden passiert ist.
Nach dem ganz akuten Schmerz kommt das Begreifen und sehr oft auch Schuldgefühle. Gerade Mütter fragen sich, ob sie die Fehlgeburt nicht hätten verhindern können.
Dadurch, dass ich eben scheinbar niemanden kannte, der das auch erlebt hat, sondern nur Frauen und Familien um mich hatte, die scheinbar problemlos gesunde Kinder zur Welt bringen, habe ich mich einfach gefragt, was denn mit mir falsch ist, was ist mit meinem Körper falsch, wo liegt dieser Fehler?
Irgendwann kommt die Trauer. Ein langer Prozess, mit dem Eltern zu oft allein bleiben.
Wir wurden nach Hause geschickt ohne weitere Hilfestellung, ohne irgendwelche Kontakte, an die wir uns wenden könnten. Und auch nach Hause zu meiner Tochter, der ich irgendwie begegnen musste.
Für die Journalistin fing da eine Suche nach Antworten an, die sie am Ende dazu motivierte, ihr Buch zu schreiben. Doch der Weg dorthin war zäh. Zunächst meldet sich Eva Lindner für 2 Wochen krank, dann für 2 weitere.
Ich dachte, je mehr Zeit vergeht, desto besser geht's mir. So, die Zeit heilt alle Wunden. Und dann herauszufinden, dass es mir nach 3 Monaten und nach 6 Monaten vielleicht gar nicht besser geht, sondern vielleicht nur ein bisschen anders.
Von ihrem Umfeld spürt die trauernde Mutter damals wenig Verständnis dafür, dass ihr Verlust sie nicht loslässt. Viele geben vermeintlich gut gemeinte Ratschläge.
Dass ich ja schon ein Kind habe und mich doch auf das konzentrieren soll. Das sollte mich natürlich vermeintlich trösten, aber natürlich kann das eine Kind den Verlust des anderen nicht wettmachen. Es geht um 2 verschiedene Kinder und ein Kinderwunsch kann beim 2. Kind genauso groß sein wie beim 1.
Ob Menschen nach einer Fehlgeburt eine Anlaufstelle für ihre Trauer finden, ist in Deutschland eine Frage des Wohnorts und des Zufalls. Wer Glück hat, landet in einem Krankenhaus, das mit Angeboten zu Trauerbegleitung kooperiert und bekommt schon bei der Entlassung Kontakte mitgegeben. Andere wohnen immerhin an einem Ort, an dem es eine Selbsthilfegruppe gibt und finden sie über das Internet. So wie Eva Lindner.
Das war so gekoppelt mit Yoga, Rückbildung und dann eben Gesprächen. Und da für mich zum ersten Mal auf Frauen zu treffen, die das Gleiche oder was Ähnliches erlebt hat und mich auszutauschen, das hat mich dann wirklich deutlich nach vorne gebracht.
Auch Michael Hippler-Bentscheid ist Vater eines Sternenkindes und hatte seinerzeit Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe gefunden.
Wir sind zum ersten Mal in diese Gruppe gegangen 2004, als unsere Tochter Katharina gestorben ist. Also sie ist am Beginn des 7. Monats still geboren worden. In der Gruppe haben wir gemerkt, wie gut es tut, mit anderen darüber zu sprechen, mit selbst Betroffenen, weil es halt oft so ist, dass man im Umfeld nicht immer das Verständnis dafür hat, dass man weiter trauert. Also es wird teilweise einfach die Erwartung einem entgegengebracht, dass man mit diesem Thema einfach mal fertig wird.
Die Gruppe, die Michael Hippler-Bentscheid damals mit seiner Frau besuchte, begleitet er heute immer noch. Mittlerweile als Erfahrungsexperte. Der 60-Jährige sorgt bei den Treffen dafür, dass es eine Vorstellungsrunde gibt und dass jeder zu Wort kommt, der es möchte. Inzwischen blickt er auf 20 Jahre zurück, in denen er trauernde Eltern begleitet. Dem Phänomen, dass Freunde und Familienangehörige erwarten, dass Eltern eine Fehlgeburt schnell hinter sich lassen, begegnet Michael Hippler-Bentscheid unverändert oft.
Mit der Fehlgeburt, das ist nicht einfach nur ein medizinischer Vorgang, das ist nicht wie ein Beinbruch. Da geht halt eine ganze Menge bei verloren und die Trauer, die man dabei hatte, die betrifft ja auch das Leben, das man sich vorgestellt hat. Man hat sich ja das Leben mit Kind vorgestellt, von kleinen Details, was man mit einem Kind unternehmen würde, bis halt zu dem ganzen Leben, das man über viele Jahre mit dem Kind gemeinsam hat.
Gerade Eltern, deren Schwangerschaft noch nicht sehr weit entwickelt war, fällt es schwer, sich Trauer zuzugestehen. Michael Hippler-Bentscheid betont immer wieder, was mittlerweile auch Studien unterstreichen, dass es keine Rolle spielt, zu welchem Zeitpunkt eine Fehlgeburt eintritt.
Es kann ja sehr früh sein, 6., 8. Woche. Bei uns war es einmal die 10., einmal die 12. Woche. Katharinas Geburt war am Anfang des 7. Monats. Jetzt könnte man ja spontan denken, das ist viel, viel schlimmer. Das ist es aber eigentlich nicht.
Die Autorinnen und Autoren der Lancet-Studie mahnen an, dass die psychische Versorgung von Frauen nach Schwangerschaftsverlust dringend verbessert werden muss. Sie fordern entsprechende Screenings und Therapien. Doch was ist mit den Vätern, die ein Kind verloren haben?
Es gibt da in der Studienlage ganz, ganz wenig. Also wissenschaftlich fundiertes, das ist ein wirklich blinder Fleck, was die Forschung angeht.
Stefan Förster ist Psychologe, Psychotherapeut und selbst Vater eines Sternenkindes. Seit rund 8 Jahren leitet er gemeinsam mit dem Pastor Olaf Wischhöfer in Lengerich im Münsterland eine Trauergruppe ausschließlich für Väter.
Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir in der Männergruppe ein bisschen weniger von dem "Ich halte mich als Mann, als Vater zurück" haben. So, was, glaube ich, ganz oft im Trauerprozess ist, was durchaus auch Sinn machen mag, wenn man ein gemeinsames Kind verloren hat. Und ganz viele Väter berichten, dass sie schon in dem Modus sind, die Frau kommt zuerst und dann komme ich.
Von dem wenigen, was über männliche Trauer bekannt ist, weiß man, dass Männer andere Strategien anwenden als Frauen.
Das ist zum einen sich schnell wieder in Arbeit stürzen, um was zu tun zu haben. Zum anderen tatsächlich auch erhöhter Alkoholkonsum zum Beispiel.
Typisch sei auch, dass Frauen sich im Trauerprozess irgendwann von ihren Partnern abgehängt fühlen.
Aus meiner Sicht war es so, dass wir die ersten 2 Wochen wie so auf Augenhöhe gemeinsam getrauert haben. Und da hat vielleicht sogar mein Mann noch mehr und noch häufiger geweint als ich. Und nach diesen 2 Wochen ist er zurückgegangen in die Arbeit und ihm ging es dann so schlagartig besser.
Erinnert sich Eva Lindner. Die unterschiedlichen Strategien, mit dem Schwangerschaftsverlust umzugehen, führen immer wieder zu Spannungen in der Partnerschaft, weiß auch Stefan Förster.
dass das dann missverstanden wird als fehlende Empathie, als weniger Trauer. Das ist auch immer Thema eigentlich in der Männergruppe. Wie rede ich eigentlich mit meiner Partnerin darüber? Wie kann ich eigene Bedürfnisse unterbringen? Wie kann ich eigene Emotionen unterbringen? Wie kann ich trotzdem aber Unterstützung leisten, was ja die Männer ganz zentral oftmals wollen?
Es gibt durchaus Lichtblicke bei der Nachbetreuung von Sternenkindeltern.
Ich war noch im Krankenhaus, bin angesprochen worden, muss ich dazu sagen. Wir waren jetzt im UKM in Münster, wo tatsächlich Wert darauf gelegt wird, wo Kooperationen bestanden mit Trauerbegleitung. Und da hatte ich von der ersten Minute an den Eindruck, wir sind eigentlich ganz gut aufgehoben.
Doch das ist leider eher eine Ausnahme.
Ich weiß von vielen Männern aus der Gruppe, die das anders wahrgenommen haben. Und nicht nur Männern, auch Frauen natürlich. Wir haben immer Leute, die sagen, hey, ich habe was Vergleichbares jetzt nicht gefunden, bin deswegen jetzt eine Stunde oder auch anderthalb mit dem Auto angereist für die Männergruppe. Also ist es schon richtig, dass es Bedarf dafür gibt, dass wir mehr Informationen in der Gesellschaft dafür unterbringen und dass mehr Angebote dann zugeschnitten werden können.
In der Versorgung von Eltern nach Schwangerschaftsverlust muss sich noch einiges verbessern. Nora Sass' Erfahrung ist, dass die Betroffenen dafür leider erst richtig laut werden müssen.
Ich glaube, dass in unserem Fachgebiet der Frauenheilkunde und Geburtshilfe sich vor allen Dingen durch die betroffenen Frauen sehr, sehr viel geändert hat und nicht durch die Ärzteschaft. Also es wurden Dinge eingefordert und dann wurden sie langsam umgesetzt. Das ist schon politisch auch beeinflussbar, gesundheitspolitisch.
Bei all den Missständen darf jedoch eine wichtige Zahl nicht vergessen werden, sagt Eva Lindner. Denn die tröste auf lange Sicht doch.
Nämlich, dass 75% der Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, danach ein gesundes Folgekind zur Welt bringen. Ich bin auf die Zahl erst gestoßen, da war ich schon mitten im Schreibprozess meines Buches und fand das wirklich krass, dass ich die Zahl nicht kenne und die kann ja wirklich trösten betroffene Eltern. Deshalb ist es total wichtig, dass MedizinerInnen in ihren Praxen die auch kommunizieren, denn die steht ja in den Leitlinien. Sie kennen diese Zahl, die ist evidenzbasiert. Und das natürlich am besten zu einem passenden Zeitpunkt, also vielleicht dann bei der Nachuntersuchung der Frauen.
Das verlorene Kind. Fehlgeburten und was sie für Frauen bedeuten. Ein Feature von Olga Herschel. Es sprachen Lisa Hirdiner und Barbara Becker. Ton Hermann Leppich. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Kim Kindermann. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.